Die Radio Wissen. Update.
Die Versuche, das vermisste Flugzeug zu finden, waren eine riesige Verschwendung an Ressourcen und Personal. Man hat wertvolle Zeit zur Rettung verpasst. Wir haben die kostbaren Leben unserer 154 Verwandten verloren. Malaysia Airlines, die malaysische Regierung und das malaysische Militär sind die wahren Mörder unserer Verwandten.
Die Angehörigen der Passagiere von Flug MH370 sind wütend auf die malaysische Regierung und sie drücken sich dabei ziemlich klar aus. Die malaysische Boeing und die Diskussion um die Suche, das ist das Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Hunderte chinesische Angehörige haben heute in Peking vor der malaysischen Botschaft demonstriert. Sie fühlen sich betrogen und schlecht informiert. Auf ihren Plakaten stand: Wir wollen die Wahrheit oder Mörder. Die Angehörigen werfen der malaysischen Regierung vor, zu vertuschen und zu verschleiern. Sie sind überzeugt, dass die Regierung die Suche immer wieder verzögert hat, weil sie falsche Informationen weitergegeben hat. Und sie sagen, es gibt nicht genügend Beweise dafür, dass das Flugzeug tatsächlich in den Indischen Ozean gestürzt ist. Ministerpräsident Najib Razak hatte gestern gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Er hat sich heute im Parlament verteidigt.
Wir halten keine Informationen zurück. Wir verschweigen nichts vor den Familien und der Öffentlichkeit. Ich habe bereits mehrmals wiederholt, dass man es bitte verstehen muss, dass die Suche nach dem Flugzeug eine schwer zu lösende Aufgabe in einer schwierigen Region ist und dass es wirklich ein einzigartiger Vorfall in der Geschichte der Luftfahrt ist.
Die chinesische Regierung hat sich jetzt auch eingeschaltet. Sie hat einen Sondergesandten nach Malaysia geschickt, um genauere Informationen zu bekommen. Im Indischen Ozean war heute erstmal Suchpause, weil das Wetter zu schlecht war. Erst morgen soll es dann weitergehen. Mark Biskin, der Vizechef der australischen Streitkräfte, hat nochmal deutlich gemacht, wie schwierig das Ganze ist.
Wir suchen nicht die Nadel im Heuhaufen, wir versuchen noch, den Heuhaufen genau zu finden, um einmal den Zusammenhang herzustellen.
Das heißt, es ist immer noch nicht hundertprozentig klar, ob das, was da gesichtet wurde, wirklich Wrackteile der Boeing sind. Wirklich Aufschluss könnte die Blackbox geben. Das ist allerdings ein Wettlauf gegen die Zeit, denn eine Blackbox sendet nur noch 20 Tage lang Signale aus. Und selbst wenn man sie findet, sagen Experten, könnte es sein, dass sie gar nicht weiterhilft. Es könnte nämlich sein, dass die entscheidenden Momente, also die, als der Pilot oder der Co-Pilot per Funk noch was gesagt haben, gar nicht mehr drauf sind, weil eine Blackbox nur die letzten 2 Stunden vor dem Absturz aufzeichnet.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Nutzer im Netz kritisieren die vielen Spekulationen über die Absturzursache. Bujo schreibt zum Beispiel auf tagesschau.de: Das Ganze ist schon ein seltsamer Fall. Umso wichtiger ist es, dass Wrackteile und noch besser die Blackbox des Flugzeugs gefunden werden, um einigermaßen den Verlauf des Unglücks zu analysieren. Icelander ist skeptisch, ob die Wrackteile im Indischen Ozean wirklich zur abgestürzten Maschine gehören. Was für eine Farce. Ist das jetzt die Variante, auf die man sich schlussendlich geeinigt hat? Oder wer oder was gibt diesmal die Sicherheit, dass die Teile von der gesuchten Maschine stammen, noch bevor man Teile geborgen und zugeordnet hat? Finkel, ebenfalls auf tagesschau.de, glaubt an eine Entführung und, Zitat, nicht an irgendeine Art von Unglück. Angeblich sei die Maschine durch eine schmale Lücke in der Luftüberwachung gesteuert worden, die man ausgiebig kennen muss. Sowas passiert nicht durch den Zufall eines Unglücks. Gerhard Richter meint in einem Online-Kommentar der FAZ: Experten halten eine Katastrophe wie etwa einen Brand für möglich. Ich halte es für völlig absurd, dass eine Maschine brennend noch 7 Stunden lang fliegen soll. Selbst ein Schwelbrand setzt sehr schnell existenzielle Teile des Systems außer Gefecht. Trotz aller Spekulationen will Miss Shumba auf Twitter die Hoffnung noch nicht aufgeben. Still hoping for a miracle. Sie hofft noch immer auf ein Wunder.
Was sonst noch wichtig war?
Der ZDF-Staatsvertrag muss neu geregelt werden, denn er ist in weiten Teilen verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. In den Gremien sitzen zu viele Politiker und zu wenig Vertreter anderer Gruppen. Der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff, begründet das so:
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll die im Gemeinwesen vertretenen Meinungen facettenreich widerspiegeln. Er darf aber nicht zum Staatsfunk werden, der lediglich die Auffassung von Regierung und Exekutive verbreitet. Der Staat soll ihn zwar organisieren und Verantwortung für ihn tragen, aber nicht den Inhalt seines Programms bestimmen.
Politiker und staatliche Vertreter haben in den ZDF-Gremien im Moment fast die Hälfte der Posten. In Zukunft sollen aber auf einen Politiker zwei Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen kommen. Damit will das Gericht verhindern, dass die Parteien die großen Posten, also Intendanten oder Programmdirektoren, unter sich ausmachen. Die Bundesländer haben jetzt gut ein Jahr Zeit für einen neuen Vertrag. Journalistenverbände und der Intendant des ZDF finden, dass durch das Urteil die journalistische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestärkt wird. Ähnlich sehen es Politiker von SPD und Grünen. Es wird kein weiteres G8-Treffen geben, solange Russland die Krim besetzt. Die G8-Gruppe hat Russland zumindest zeitweise rausgeschmissen und sind jetzt nur noch G7. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das zwar über einen Sprecher kritisiert und als kontraproduktiv bezeichnet, er will aber trotzdem Kontakt zu den ehemaligen Partnern halten. In der Ukraine gibt es Streit in der Übergangsregierung. Der kommissarische Verteidigungsminister ist zurückgetreten, weil Teile der Regierung ihn für sein Handeln in der Krim-Krise kritisiert haben. Der Minister hatte sich geweigert, den ukrainischen Soldaten auf der Krim zu befehlen, gegen russische Einheiten zu kämpfen. Beim internationalen Atomgipfel in Den Haag hat es keinen Durchbruch gegeben, um hochradioaktives Material zu vernichten. Die mehr als 50 Teilnehmerstaaten haben zwar eine Erklärung unterschrieben, in der sie dazu aufrufen, die Menge an Uran und Plutonium in der Welt weiter abzubauen. Nur 35 der Länder haben aber auch zugesagt, diese Verabredungen als nationale Gesetze zu beschließen. Die anderen, darunter zum Beispiel die Atommächte Russland, China, Indien und Pakistan, wollen das nicht. US-Präsident Barack Obama hat trotzdem von einem Fortschritt gesprochen. In Niedersachsen und Hessen laufen seit heute wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Tausende Bus- und Straßenbahnfahrer, Erzieherinnen, Müllmänner und Mitarbeiter von städtischen Verwaltungen sind nicht zur Arbeit gekommen. Besonders betroffen sind Städte wie Frankfurt und Hannover.
Weil wir gerne etwas mehr Lohn hätten. Unsere Arbeit ist gut, der Lohn ist schlecht.
Wir arbeiten, unsere Politiker, die bekommen immer einen Haufen Geld, ihre Diäten. Und wir kriegen immer nur so ein bisschen.
Weil wir das haben wollen, was wir verdienen. 100 Euro mehr, das ist fair.
Die Warnstreiks sollen in den nächsten Tagen noch weitergehen. Für Donnerstag plant Verdi Streiks an fast allen großen Flughäfen, also Frankfurt am Main, München, Köln-Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Stuttgart. Die Gewerkschaft will für jeden Angestellten im öffentlichen Dienst 100 Euro mehr im Monat und dazu noch ein Plus von 3,5%. Kanada hat Entwarnung gegeben. Ein Ebola-Verdacht hat sich nicht bestätigt. Die Gesundheitsbehörden hatten das Virus bei einem Mann vermutet, der vor kurzem in Liberia war. Er liegt mit Ebola-ähnlichen Symptomen wie hohem Fieber im Krankenhaus. In Guinea in Westafrika ist die Situation aber immer noch sehr kritisch. 60 Menschen sind bis jetzt an dem Virus gestorben. Christian Katzer ist Chefkoordinator von Ärzte ohne Grenzen und er hat bei NTV erklärt, was das Tückische an dieser Krankheit ist.
Die meisten Ansteckungen passieren meistens bei Begräbnissen, wo jemand an dem Virus gestorben ist. In vielen Regionen, in denen Ebola auftritt, ist es so, dass es traditionell die Körper gewaschen werden, dass alle, die an einem Begräbnis teilnehmen, auch den Toten anfassen. Und dadurch kommt es immer wieder zu Neuinfektionen und die Seuche breitet sich aus.
Das Ebola-Virus ist extrem ansteckend. Es wird über Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen. Und die meisten Menschen sterben daran.
Was noch wichtig wird:
Die Gewerkschaft Verdi will morgen weiter streiken. Der Schwerpunkt liegt dann auf Nordrhein-Westfalen. Dort sollen morgen kaum Busse und Straßenbahnen fahren. Am Donnerstag geht's dann in NRW mit den Beschäftigten von Kitas, Müllabfuhr, Stadtverwaltungen und Sparkassen weiter. US-Präsident Barack Obama trifft sich morgen auf seiner Europareise in Brüssel mit EU-Politikern. Er spricht mit Kommissionspräsident José Manuel Barroso und mit Ratspräsident Herman Van Rompuy. Dabei wird es um die Ukraine-Krise gehen, aber auch um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA und um die NSA-Späher-Affäre. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will morgen gemeinsam mit Arbeitsministerin Andrea Nahles einen Plan vorstellen, um Sozialmissbrauch durch EU-Wanderer zu bekämpfen. Letzte Woche hat er schon klargemacht, dass er dafür sorgen will, dass Zuwanderer nicht ausgebeutet werden. Der Rheinischen Post hat er gesagt, dass die Behörden sich auch genau die Leute und Strukturen angucken müssen, die aus niederen Interessen Zuwanderer nach Deutschland holen und hier ausbeuten.
Und sonst in der Welt?
Äthiopien will seine Gesetze gegen Homosexuelle verschärfen. Bis zu 15 Jahre Haft stehen auf gleichgeschlechtliche Handlungen wie Sex oder Küsse. Bisher konnten Verurteilte darauf hoffen, dass sie wie tausende andere Gefangene an Neujahr begnadigt werden. Jetzt will der Ministerrat auch das verbieten. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International steht Homosexualität in 2/3 aller afrikanischen Länder schon unter Strafe. In Äthiopien zum Beispiel ist das Thema selbst bei einigen Bürgerrechtsgruppen ein Tabu. Zwar hatte die Frauen- und Jugendbeauftragte Äthiopiens vorher die homophoben Gesetze anderer Länder auf Twitter kritisiert, den Kommentar dann aber zurückgenommen. Vor einem Monat hat Uganda Homosexualität unter Strafe gestellt und damit international Kritik ausgelöst. Taiwans Präsident will mit den Studenten sprechen, die das Parlament besetzt halten. Die Studentenführer haben sein Angebot angenommen. Es geht um ein umstrittenes Handelsabkommen mit China, das demnächst unterzeichnet werden soll. Hunderte Studenten hatten aus Protest dagegen vor 6 Tagen das Parlament in der Hauptstadt Taipeh gestürmt. Zwischenzeitlich hielten sie auch mehrere Regierungsbüros besetzt. Viele Taiwanesen befürchten, dass Arbeitsplätze verloren gehen, wenn chinesische Firmen auf der Insel Filialen eröffnen dürfen. Außerdem wollen sie nicht, dass China mehr Einfluss in Taiwan gewinnt. Die Insel hatte sich im Bürgerkrieg vor 65 Jahren für unabhängig erklärt. Die Volksrepublik China sieht Taiwan seitdem als abtrünnige Provinz an. Wenn Sanktionen nicht helfen, dann vielleicht das. Ukrainische Frauen haben eine Kampagne gestartet: Kein Sex mit Russen. Sie verkaufen T-Shirts mit ihrem Slogan und spenden den Erlös der ukrainischen Armee. Diese Art des Protests hat durchaus Tradition. Schon im alten Griechenland protestierten Frauen auf diese Weise gegen ihre ewig kriegführenden Männer. Zuletzt gab es ähnliche Kampagnen in Kenia und Liberia. Die richteten sich allerdings gegen die eigenen Männer.
Wissensnachrichten.
Es ist Klimatag. Die Experten treffen sich in Yokohama, um den Weltklimabericht zu diskutieren. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor den Folgen von Luftverschmutzung. Und ein Team aus griechischen und deutschen Forschern veröffentlicht eine Studie, in der es ebenfalls um Dreck in der Luft geht und um Sonnenuntergänge. Katrin Baumhöfer aus unseren Wissensnachrichten, was hat das denn miteinander zu tun?
Verblüffend viel, sagen zumindest die Wissenschaftler. Sie wollen an Gemälden einen Zusammenhang erkannt haben zwischen der Intensität des Sonnenuntergangs und dem Grad der Luftverschmutzung zu der Zeit. Dabei gilt, je mehr Dreck in der Luft, desto rötlicher der Sonnenuntergang, weil die kleinen Staubpartikel das Sonnenlicht streuen.
Und wie haben die Wissenschaftler das gemessen?
Sie haben sich mehr als 500 Sonnenuntergangsgemälde gesucht und das Rot-Grün-Verhältnis der Bilder ermittelt. Daraus konnten sie dann Rückschlüsse ziehen auf den Grad der Luftverschmutzung zu der Zeit. Und das haben sie dann verglichen mit allem, was ihnen an handfesten Fakten zur Verfügung stand, also zum Beispiel Daten über Vulkanausbrüche. Da gab es dann tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Rotton der gemalten Sonnenuntergänge und dem Grad der Luftverschmutzung, den man für die jeweilige Zeit ermittelt hat. Übrigens unabhängig von der Stilrichtung und auch unabhängig davon, wer das Bild gemalt hat.
Verrückt. Ich fasse mal zusammen, dann sind die Sonnenuntergänge also ausgerechnet dann besonders schön, wenn die Luft besonders dreckig ist.
Leider ja.
Zurzeit ist das ja besonders in chinesischen Großstädten der Fall. Was sagt denn die WHO in ihrer Studie über die Folgen?
Jeder 8. Tote weltweit lässt sich auf die Folgen von Luftverschmutzung zurückführen. Das sind doppelt so viele als bisher gedacht. Das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass die Studie erstmals Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten zu den möglichen Folgen von Luftverschmutzung zählt und eben nicht nur Atemwegserkrankungen wie bisher.
Was Erfreuliches gab es aber trotzdem heute. Ein Rätsel der Wissenschaft ist nicht mehr ganz so rätselhaft, wie es mal war.
Genau, es geht um das Hormon Leptin, das so einiges beim Energiehaushalt zu sagen hat. Leptin kommt bei fast allen Wirbeltieren vor und auch beim Menschen. Alle haben erwartungsgemäß einen Rezeptor und auch das Hormon selbst ließ sich immer zuverlässig nachweisen. Nur bei Vögeln war das anders. Da haben die Wissenschaftler zwar immer einen Rezeptor gefunden, aber nie das Hormon oder einen seiner Vorläufer. Einem Forscherteam aus den USA ist es jetzt gelungen, im Genom von Wanderfalken eine Stelle ausfindig zu machen, die dem Leptin-Gen anderer Wirbeltiere ähnelt. Die Wissenschaftler sagen, das sei die erste Leptin-Sequenz, die überhaupt im Genom einer Vogelart nachgewiesen wurde.
Das waren die wichtigsten Wissensnachrichten des Tages. Dankeschön, Katrin Baumhöfer.
Wetter.
Heute Nacht gibt es vor allem im Norden von Deutschland Regen. Zum Teil müssen wir auch mit Schnee rechnen. Ansonsten ist es teilweise klar. Unter den Wolken gibt es 4 bis 0 Grad. Und da, wo es klar ist, wird es richtig frostig. Am Alpenrand sinken die Temperaturen sogar auf minus 8 Grad ab. Morgen wird es dann richtig schön, überwiegend freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es gibt nur ein bisschen Regen bei 7 bis 14 Grad. Und bis zum Ende der Woche sieht es ganz gut aus. Der Frühling kommt nämlich zurück. Bis Sonntag wird es jeden Tag ein kleines bisschen wärmer.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.